Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und wir tauchen heute einmal ein in die Welt der Zahlen, allerdings in einem Bereich, der mit Zahlen gar nicht so leicht zu greifen ist. Die neue EU-Offenlegungsverordnung führt erstmals den Impact-Begriff ein. Allerdings ist die Definition noch nicht so 100% trennscharf und mein heutiger Gast, der befasst sich damit, wie man das besser machen kann und wie man Impact letztlich in messbare Größen überführen kann. Ich freue mich sehr über den Besuch von Erik Brüssner, Geschäftsführer bei Advanced Impact Research. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Brüssner, ich habe schon gesagt, im Prinzip kommt jetzt was Neues durch die EU-Offenlegungsverordnung, SFDR 2.0, sagt man im Markt. Die bringt quasi den Abschied von diesen Kategorien Artikel 8, Artikel 9. Stattdessen gibt es künftig Einstufungen in neue Cluster wie Basic, Transition und Sustainable. Und was jetzt für Sie speziell neu ist oder für die Impact-Community, Impact wird erstmals explizit anerkannt. Das ist so eine Art Unterkategorie von Sustainable Investments. Vielleicht zunächst mal, wie muss man das gewichten? Ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung? Ist das ein Riesendurchbruch? Wie wird es zunächst mal wahrgenommen, dass es erstmal anerkannt ist?
Ja, gerne. Also so wie wir das wahrgenommen haben und auch im Markt die Diskussion mitbekommen, ist das ein ziemlich guter Schritt in die richtige Richtung. Da kann man vielleicht erstmal drei Aspekte unterscheiden, die durchaus positiv sind. Erstens der Übergang in ein klares Kategoriensystem. Also wie Sie schon erwähnt hatten, von Artikel 8 und 9 hin zu ESG Basics, Transition und Sustainable. Dann die zweite große positive Facette ist, dass Impact anerkannt wird. Und der dritte positive Punkt ist, dass innerhalb dieser Impact-Charakteristika auch das Thema des Investorbeitrags anerkannt wurde von der EU-Kommission. Also die Frage, wie kann ein Investor positiv zu dem Impact der Assets oder Unternehmen, in die er investiert, beitragen.
Das klingt aber so, als kommt da jetzt noch ein Aber.
Ja, vielleicht ist erstmal zu dem zweiten Punkt noch wichtig zu sagen, dass das, also die Anerkennung von Impact tatsächlich ein großer Durchbruch ist. Denn wir haben jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht unter Impact-Investoren in Deutschland. Und da war ganz klar, dass diejenigen, die noch kein Impact-Investment machen, eine große Barriere darin sehen, dass es keine klare Definition von Impact-Investments gibt. Und in diesem Sinne wäre das natürlich ein großer Schritt, wenn da jetzt durch die Regulatorik eine einheitliche Definition etabliert wird. Und das Aber kommt natürlich, denn dieser Vorschlag behandelt ja erst einmal nur Level 1 der Regulierung, also legt die Prinzipien und Grundlagen fest. Das heißt, es gibt dann noch einige Anschlussfragen, die in den nächsten Schritten geklärt werden müssen. Das sind zum Beispiel Formulierungen in unter anderem der Transition-Kategorie wie Credible Engagement oder Credible Transition Plan oder welche Ausschlusskriterien sollen jetzt wirklich gelten. Das heißt, das wird uns die nächsten Monate noch viel beschäftigen und von den Detaildiskussionen hängt dann natürlich auch ab, wie klar und hilfreich diese Kategorien dann im Endeffekt sind.
Das heißt, im Moment ist es jetzt nicht so, dass man sagt, 10 Leute lesen sich das durch und haben alle dieselbe Vorstellung von Impact, sondern es kommt immer noch ein bisschen drauf an, wie lege ich den einzelnen Aspekt aus.
Genau, bei Impact sind die Definitionen oder die Merkmale noch recht allgemein gehalten. Da wird dann von einem Wirkungsziel gesprochen, von einer Impact-These und von Impact-Messungs- und Managementprozessen und eben diesem Investorbeitrag. Das ist noch lange nicht so konkret wie zum Beispiel die anderen Kriterien in den Kategorien bezüglich Ausschlüssen zum Beispiel.
Das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass es nicht so ganz einfach ist, einen glaubwürdigen Beitrag beispielsweise in eine Zahl zu überführen. Es ist ja jetzt nicht so wie bei Finanzkennzahlen, dass Sie da feste Marker dranlegen können. Das ist ja was, wo Sie sich jetzt auch schon länger mit befassen. Inwieweit kann man denn überhaupt da eine Vergleichbarkeit herstellen?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, die stellen sich die Impact-Investoren auch schon seit einigen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und das hängt zum Beispiel davon ab, in welcher Asset-Klasse man sich bewegt und auch mit welchen Themen man sich beschäftigt, also Umweltthemen, sozialen Themen. Bei manchen Themen wie CO2-Emissionen, also Klimaschutz, gibt es da durchaus eine klare Vergleichbarkeit der existierenden Indikatoren, zum Beispiel Treibhausgasemissionen, die kann man ja auf CO2-Äquivalente normalisieren oder vergleichbar machen, auch wenn es unterschiedliche Treibhausgase sind. Bei anderen Themen im Umweltbereich, Biodiversität, im sozialen Bereich zum Beispiel Mikrofinanz oder Bildung oder Gleichberechtigung. Das sind dann natürlich sehr breite, unterschiedliche Themen, die vielleicht nicht unbedingt oder die einfach von sich aus nicht vergleichbar sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt CO2-Emissionen reduziert oder die Einkommen von kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern im globalen Süden steigert, sind das ja erstmal sehr unterschiedliche Dinge, die man da tut.
Wo setzen Sie denn da an, wenn Sie jetzt sagen, man möchte das irgendwie einwerten und irgendwie versuchen, da eine gewisse Gleichgewichtung oder ein gemeinsames Verständnis zu schaffen? Wo fangen Sie an? Ohne, dass wir jetzt allzu tief in die Stochastik absteigen, ja, aber versuchen Sie es mal für Normalmenschen zu erklären.
Gerne. Also es lässt sich einmal, also wir haben auch die Perspektive, genau wie die SFDR 2.0, auf Finanzprodukte. Das heißt, wir gucken uns jetzt nicht die Unternehmen an oder konkrete Projekte und deren Indikatoren, sondern wie kann man bei Finanzprodukten den Impact messen und die vergleichbar machen. Und da kann man in einem ersten Schritt, wenn man sich jetzt noch nicht direkt die eigentlichen KPIs und was das Ergebnis davon ist, anguckt, kann man sich erstmal diese Dimension, die auch die SFDR jetzt einführt, wie Wirkungsziel, Theory of Change etc., auf Prozessebene angucken und vergleichen, wie gut oder schlecht die umgesetzt sind. Da gibt es eine große Anzahl von verschiedensten Standards. Und so wie wir die SFDR 2.0 verstehen, sollen da jetzt Mindestanforderungen eingeführt werden. Aber wie man dann darüber hinausgeht, ist dann eben eine Frage, wie man diese Standards zusammenführt und wie gut dann die entsprechenden Investmentprozesse etc. sind. Das heißt, auf dieser Prozessebene ist es aus unserer Sicht einfacher, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Schwierig wird es eben dann, wenn man die konkreten Indikatoren sich anguckt. Und dort gibt es auch wiederum unterschiedliche Ansätze. Manche möchten dann die Vergleichbarkeit erhöhen, indem man das monetarisiert, also sowas wie CO2-Emissionen oder anderes in Geldeinheiten ausdrückt, auch weil es eben so ein bekannter Indikator ist. Andere Ansätze wären, die aber noch nicht so viel etabliert sind über den Klimaschutz, also über die CO2-Emissionen hinaus, ist zu fragen, bewegt sich dieses Investment im Rahmen planetarer Grenzen? Und das kann man dann ja auch für verschiedene Projekte herunterbrechen und so vergleichbar machen. Das ist aber, also da gibt es zum Beispiel Science-Based Targets, aber das ist noch nicht so stark verbreitet. Im Bereich der Monetarisierung gibt es auch durchaus schon Anbieter, die das liefern.
Das klingt aber so, als ob auch sozusagen eine gewisse Bringschuld beim Anbieter des Produkts liegt, der ja irgendwie diese Daten erheben muss oder ihnen Zugänge geben muss oder Informationen bereitstellen muss. Das klingt schon ein bisschen aufwendiger im Prozess.
Das ist natürlich ein bestimmter Aufwand. Auch da hängt es wieder davon ab, in welcher Assetklasse und mit welchem Thema man sich beschäftigt. Zum Beispiel gibt es bei dem ganzen Thema CO2-Emissionen schon eine riesige Infrastruktur, viele Datenanbieter, die zahlreiche Indikatoren liefern und Datenqualitätschecks machen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel im Bereich Mikrofinanz unterwegs ist, also man hat hier in Deutschland oder Europa einen Investmentfonds, der gibt Kredite an Banken oder andere Institutionen im globalen Süden und die vergeben wieder Kredite an Einzelpersonen, dann kann man zum Beispiel die Frage stellen, steigern diese Kredite überhaupt das Einkommen dieser Kreditnehmenden am Ende? Und da gibt es jetzt noch nicht so viele Datenanbieter, die das machen und Umfragen da anbieten, gibt es auch, aber eben nicht so umfassend. Und das ist dann natürlich aufwendig, wenn man wirklich die Hunderttausenden bis Millionen von Kreditnehmenden befragen möchte, wird auch teilweise gemacht, aber das ist dann schon eher eine Best Practice und entsprechend aufwendig, weil man viel selber machen muss aufgrund der fehlenden Infrastruktur.
Jetzt hat man Finanzratings, die sind recht klar definiert, da hat jeder eine klare Vorstellung, wenn ich ein BBB- habe, was das heißt. Es gibt auch ESG-Ratings, da ist es schon ein bisschen anders. Da gibt es dann verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Kriterien. Da nimmt die Vergleichbarkeit, sagen wir mal, schon signifikant ab. Ist irgendwie überhaupt denkbar, dass man beim Thema Impact mal sowas wie ein gemeinsames Rating hat, wo wirklich klar wird, hier ist der Impact groß, mittel, klein, oder ist es dafür einfach zu breit?
Das kommt darauf an, was man für einen Anspruch daran hat. Also zum Beispiel gibt es auch schon seit einiger Zeit einige Research-Anbieter, die vor allen Dingen im Bereich der Public Markets, also für Aktienfonds, für Anleihenfonds, für Mischfonds, Ratings anbieten. Das sind dann in der Regel SDG-Ratings, die nennen sich dann entweder, nennen die das auch wirklich SDG-Impact-Rating oder einfach nur SDG-Rating. Und die haben dann den Anspruch nachzuweisen, ob ein Unternehmen einen positiven Beitrag zu diesen SDGs leistet. Also durchaus auch ein Impact. Und wie funktionieren die dann? Die haben dann den Anspruch, vergleichbar zu sein für riesige Universen von Unternehmen. Und die machen das, indem sie eben Umsatzzahlen nutzen und dann eine Zuordnung machen, welcher Umsatz leistet einen positiven Beitrag zur SDG ABC. Und dann haben sie da zugrunde liegende Kriterien, wie sie das festlegen. Das macht es zu einem gewissen Grad vergleichbar, aber eben auch nur, soweit die verschiedenen zugrunde liegenden Methoden vergleichbar sind. Das heißt, wenn man unterschiedliche Anbieter hat, hat man da auch wieder unterschiedliche Ergebnisse. Aber das ist ein Ansatz dabei. Da ist dann allerdings auch wichtig zu wissen, dass das eben auf Umsatzkennzahlen basiert und also nur auf den unmittelbaren Ergebnissen, die die Unternehmen produzieren, Produkte oder Dienstleistungen, das wird dann oft als Outputs bezeichnet. Da wird dann nicht unbedingt systematisch erfasst, was haben denn diese Produkte und Dienstleistungen für eine Wirkung, wenn sie genutzt werden. Also die Outcomes, was dann später in der kausalen Kette kommt.
Das heißt quasi, die Produktion des Autos kann ich messen, aber wenn ich dann mit dem Auto durch die Gegend fahre und diesen Ausstoß habe, das wäre dann, wenn es kein E-Auto ist, sozusagen negativ, aber würde nicht erfasst.
Genau, das kommt dann natürlich aufs einzelne Rating an. Es gibt auch Anbieter, die den Anspruch haben, das zu tun, das sind aber noch nicht viele. Mhm.
Wie sind denn Sie eigentlich dazu gekommen, sich mit Impact Research zu befassen? Das ist ja jetzt nicht das naheliegendste Thema.
Ach, ich muss sagen, ich finde das auch aktuell vielleicht durchaus naheliegend, denn man hört ja und sieht ja in den Medien, und das ja auch schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten, von verschiedensten Problemen. Und dann gehöre ich, glaube ich, zu einer Generation, die sich dann gesagt hat, bei der Berufswahl, naja, wie kann ich denn die Arbeitszeit, die ja durchaus viel der Woche ausmacht, nutzen auf eine Art und Weise, wie ich dann hinterher mir auch sagen kann, von mir selbst sagen kann, das war sinnvoll. Und da hat sich dann nachhaltige Geldanlagen angeboten. Vor allen Dingen, wenn man den Anspruch hat oder die Idee zu sagen, ich möchte da in das System reingehen und gucken, wie man die Leute, die die Entscheidungen treffen und das Kapital allokieren, die unterstützen kann darin, das auf eine Art und Weise zu tun, wie man eben auch noch Umwelt- und soziale Themen mit berücksichtigt und mit unterstützt. So bin ich dann über verschiedene Schritte angefangen bei der FNG-Siegelprüfung zu diesem Thema gekommen und jetzt machen wir eben auch viele Forschungsprojekte, praxisorientierter Forschung zur Impact-Messung.
Wie finanzieren Sie sich?
Wir sind einmal durch öffentliche Fördergelder finanziert, also das sind zwei Förderprojekte, einmal von der EU und einmal vom Umweltministerium. Wir machen auch andere, ich nenne es immer gerne praxisorientierte Forschung, das sind dann zum Beispiel Marktstudien oder generelle Umfragen, wie jetzt auch in Deutschland, zusammen mit dem Bundesverband Impact Investing. Und wir sind auch die Instanz, die das FNG-Siegel prüft, auch schon seit einigen Jahren. Genau, das sind so die verschiedenen Bereiche.
Jetzt war ja eine Kritik an der alten Offenlegungsverordnung, dass dieses Artikel 8 oder Artikel 9 sich auch so ein Stück weit irgendwie zum Label entwickelt hat und man dann immer den Eindruck hatte, das wird jetzt irgendwie auf den Fonds gebappt, so als Auszeichnung. Und es war ja eigentlich nur gedacht als Grad an Information sozusagen. Haben Sie die Sorge, dass das mit Impact auch passiert, wenn es künftig in der Verordnung drin ist und vielleicht auch nicht ganz, also es ist ja nicht ganz 100% klar bislang, wie es definiert ist. Was müsste man quasi tun, um das auch ein Stück weit zu verhindern? Wie lässt sich da vermeiden, dass das auch so ein Feigenblatt wird, was man mal vorne drauf klebt?
Also in SFDR 1.0 hat man ja dann gesehen, dass es einen großen Bedarf für gibt, einfach für so ein Labeling und für solche Orientierung. Und bei den anderen Kategorien in SFDR 2.0, Sustainable and Transition, da sieht man ja, da gehen die Kriterien auch schon in eine recht konkrete Richtung. Das wird dann wahrscheinlich noch konkreter. Aber das ist schon mal im Vergleich zu vorher sehr, sehr hilfreich. Beim Thema Impact hatten wir auch gerade schon gesagt, das ist noch recht allgemeiner. Und da wird es deswegen dann besonders interessant, wie auf Level 2 das konkretisiert wird. Also ob es konkretisiert wird und wenn ja, wie. Da gibt es schon auch eine riesige Anzahl an verschiedenen Standards, die Kriterien haben, wie man das gut machen kann, so ein Impact Investment. Und die Frage ist dann, wie viel kommt in die Regulierung? Ich höre auch aus dem Markt, dass es als sinnvoller Ansatz gesehen wird, dass man jetzt in der SFDR Mindeststandards etabliert, wie vorhin schon kurz erwähnt. Und dann der Markt guckt, okay, was sind denn aus unserer Sicht die Best Practices? Also was sind da die Qualitätsunterschiede? Und da kommt es dann darauf an, dass man eben einen guten Überblick hat über die existierenden Standards und die so zusammenfasst und kondensiert, dass sie ein stringentes und trotzdem einfach verständliches Kriterienset ergeben. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, an dem wir jetzt gerade forschen im Rahmen der Forschungsprojekte, die wir machen. Also zu gucken, wie können diese Dimensionen, Wirkungsziel, Theory of Change, Impactmessung und Management in verschiedene Qualitätslevel eingeteilt werden. Denn dann kann man Investoren und Investorinnen auch helfen, zu zeigen, okay, so macht man es auf eine möglichst einfache Art und Weise und so kann man auch die Qualität unterscheiden.
Das war ja auch ein häufiger Kritikpunkt, ne, dass man gesagt hat, auch ESG-Reportings, die verlangen sehr viel vom Endnutzer. Also man muss sich quasi als Investor sehr damit befassen, man muss genau gucken, welche Kriterien sind abgeprüft. Versuchen Sie auch sicherzustellen, ich weiß nicht, durch, keine Ahnung, Feldforschung oder mal Verprobung mit unvoreingenommenen Kundinnen und Kunden, dass überhaupt auch der Investor das versteht, was Sie meinen? Also das scheint ja in der Vergangenheit auch nicht immer geklappt zu haben.
Absolut. Und das ist ein ganz entscheidender Bestandteil. Man muss natürlich saubere und klare Kriterien entwickeln, aber die müssen auch reflektiert und diskutiert und auch gechallenged werden von den Marktteilnehmenden. Ohne das funktioniert es nicht. So läuft es ja zum Beispiel auch im FNG-Siegel. Das wurde über Jahre hinweg auch mit der Praxis zusammen entwickelt und ist da eben auch eine Möglichkeit, so Qualitätsunterschiede dann deutlich zu machen. Es gibt ja auch zum Beispiel seit letztem Jahr das FNG-Siegel Transition und da sind wir ja auch sehr tief immer mit der Praxis im Austausch in diesem Prüfprozess. Und genau, also das ist absolut zentral, dass man das da eine vernünftige Feedback-Schleifen hat.
Das erfordert ja, wir sagten es ja schon, auch von den Anbietern durchaus ein bisschen Einbringung, Beibringung von Daten, Informationen. Haben Sie nicht manchmal auch die Sorge, dass die Anbieter sagen, naja, das ist uns jetzt irgendwie zu ecklich und dann verzichten wir quasi auf den Impact-Aspekt und sind ein normal, in Anführungszeichen, einfach gelisteter Transition- oder Sustainable-Fonds und haben diesen Aufwand nicht? Also wie groß ist dieses Risiko?
Das Risiko existiert bestimmt. Wir hören aber auch, dass es zum Beispiel jetzt im Bereich Retail oder auch bei institutionellen Asset-Ownern durchaus Interesse gibt am Thema. Und das heißt, ich bin mir schon recht sicher, dass es da einfach eine bestimmte Nachfrage auch gibt. Und wenn man sich dann dazu entscheidet, das gar nicht anzubieten, als zumindest Segment, dann hat man natürlich das Problem, dass man das da nicht abdeckt. Ist jetzt schwierig festzulegen, wie groß ist dieses Segment, aber deswegen machen auch, glaube ich, alle großen Asset Manager zum Beispiel irgendwas zu Impact Investing, weil die sich auch sagen, naja, also wir müssen da was anbieten.
Inwiefern besteht die Gefahr, dass man dann, wenn man sagt, ich versuche es messbar zu machen, sich vielleicht überproportional fokussiert auf Sachen, die messbar sind? Also CO2-Ausstoß, sagten Sie ja schon, ist was, das kann ich relativ gut in eine Zahl fassen. Ist dann die Gefahr, dass alle sich darauf stürzen und das reporten nach dem Motto, dann haben wir schon mal was und eigentlich wäre aber vielleicht der viel größere Impact bei was schwerer messbarem, sagen wir mal, weiß ich nicht, Biodiversität oder so. Wie pegelt man das denn aus?
Das ist auf jeden Fall ein Problem, denn man macht natürlich gerne das, was man auch, wo sich sicher anfühlt, dass man das schon umsetzen kann und wo es auch schon Lösungsansätze dazu gibt. Wenn man Impact Investing, aber ich sage mal, gut machen möchte, dann fängt man natürlich an mit einer Problemanalyse und analysiert, was in dem Bereich, wo ich jetzt investiere, auch vielleicht in der Geografie, in der ich investiere und der Assetklasse, was sind denn hier entscheidende Probleme? Zum Beispiel beim Thema Immobilien ist es dann auch hier in Deutschland Frage der Affordability, also sozialen Wohnraums oder erschwinglichen Wohnraums und kombiniert natürlich mit Umweltfragen zur Renovierung, also zum Klimaschutz und auch Biodiversität, Stichwort Versiegelung. Also da merkt man, wenn man dann in die konkrete Assetklasse und die konkreten Beispiele reingeht, merkt man schon recht schnell, was sind denn hier die Themen, die drücken. Und das sollte dann bei einer Impact-Investing-Strategie der erste Schritt sein, von dem man ausgeht und dann die restliche Strategie darauf aufbaut.
Wenn wir uns in, sagen wir mal, 5 Jahren nochmal unterhalten, was glauben Sie, wie sieht dann eine Impact-Messung aus? Was ist vielleicht schon standardisiert? Was ist immer noch eher Einzelfall-Modellgetrieben? Was glauben Sie, wie weit können wir es entwickeln von hier aus?
Also in 5 Jahren glaube ich, dass es auf jeden Fall auf dieser Prozessebene sehr, sehr klare Standards gibt und sehr, sehr klare auch darauf aufbauende Scorings oder Ratings. die eine gewisse Vergleichbarkeit von diesen Prozessen liefern. Auch beim Thema Ratings, da gibt es ja jetzt auch schon viele von dem konkreten Unternehmensimpact, sind wir ja auch jetzt schon auf einer Stufe, wo man zumindest in den öffentlichen oder gelisteten Unternehmen einiges hat. Ich formuliere es mal als Wunschvorstellung, was ich gut fände, wenn wir es in 5 Jahren hätten, wäre die Möglichkeit, einem Investor an die Hand zu geben oder die Möglichkeit an die Hand zu geben, dass er sein Portfolio und die einzelnen Titel daraufhin analysiert, ob sie sich innerhalb der planetaren Grenzen befinden. Weil das eben die wissenschaftlich fundierten Grenzen sind, in denen man sich bewegen sollte. Und das finde ich eine sehr attraktive Vorstellung, dass man, egal ob auf Portfolio-Ebene oder strategischer Asset-Allokation oder wieder runter in dem konkreten Asset, da so eine Orientierung hätte, die wirklich entscheidungsrelevant Informationen liefert und eben sagen kann, ja, wir entweder sind wir innerhalb dieser Grenzen oder bewegen uns in die richtige Richtung, um in diese Grenzen zu kommen.
Was sind jetzt so konkret die nächsten Schritte bei der SFDA? Der Prozess läuft ja noch. Was wäre sozusagen auch Ihr Wunsch an diesen Prozess oder welchen Aspekt würden Sie gern verwirklicht sehen?
Also der Prozess ist ja jetzt von den regulatorischen Regeln vorgegeben. Das heißt, die Level 1 wird oder die Level 1 Vorschläge werden gerade verhandelt. Die kommen dann in den Trilog und müssen verabschiedet werden. Und danach wird Level 2, werden Details diskutiert. Das heißt, das wird sehr interessant und da werden wir uns natürlich auch einbringen in die Diskussion. Und was ich da gerne verwirklicht sehen würde, ist, dass man ein gutes Gleichgewicht schafft zwischen der nötigen Klarheit und der nötigen Konkretheit von den Mindestkriterien dann in der Regulierung und der Flexibilität, dass man die Leute nicht abschreckt, weil man so hohe Kriterien setzt, dass man sich eigentlich nicht mehr antraut. Also das ist natürlich eine schwierige Abwägung, aber wenn man das hinbekommt, wäre schon vielen geholfen.
Ist wahrscheinlich ein schwerer Spagat, ne? Dass man nicht so viele Kriterien festlegt, dass sie quasi nicht mehr erfüllbar sind in Summe.
Genau.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung. Bin auch sehr gespannt, was wir dann am Ende sehen. Dann können wir vielleicht nochmal drauf schauen, wenn das Ergebnis vorliegt. Es wird noch eher 2 Jahre als 1 Jahr dauern, glaube ich, ne? 2028?
Je nach Timeline und wie jetzt auch die nächsten Schritte ablaufen und wie schnell sie kommen, wurde auch schon gesagt, dass es auch Anfang 2029 erst kommen könnte.
Gut. Also, wir nehmen es auf Wiedervorlage, wann es kommt, aber Sie werden den Prozess begleiten. Wir bleiben da auch gerne dran. Vielen Dank für die Einschätzung heute. Das war Erik Prüßner, Geschäftsführer bei Advanced Impact Research. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Vielen Dank.
Und wir schauen natürlich auch dieses Mal, was sonst noch passiert ist in der Branche. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, es gibt neue Daten und zwar zum Thema künstliche Intelligenz. Es ist in aller Munde, auch als ESG-Chance für Finanzinvestoren. Man sagt, es kann Kosten senken und helfen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Es gibt eine neue Studie von der Boston Consulting Group, die hat sich das ein bisschen näher angeschaut. Was ist denn die zentrale Aussage?
Also die Studie zeigt, KI kann in Klima- und Nachhaltigkeitsfeldern großen wirtschaftlichen Nutzen bringen. Bis 2028 sehen die Autoren ein jährliches Potenzial von rund 600 Milliarden Dollar. Gemeint sind Einsparungen und Effizienzgewinne bei Unternehmen, bei Energie, Material oder Arbeitszeit.
Okay, und gibt es da Bereiche, wo man sagen kann, da ist das Potenzial besonders groß?
Ja, die gibt's. Der größte Bereich ist die industrielle Effizienz. Dort beziffert die Studie das Potenzial auf rund 300 Milliarden Dollar. KI kann Maschinenzustände vorhersagen, Energieflüsse steuern, Ausschuss vermeiden und Produktionsprozesse optimieren. Der ESG-Effekt ist direkt. Weniger Energieverbrauch senkt Emissionen.
Das ist ja wahrscheinlich auch, was man dann im Bereich Energieinfrastruktur ganz gut einsetzen könnte, ne?
Stimmt. KI kann Klimarisiken genauer modellieren und Energieanlagen besser steuern. Daten aus Satelliten, Sensoren und Wettermodellen helfen, Risiken für Gebäude, Anlagen und Lieferketten besser einzuschätzen. Zugleich können Stromnetze besser ausgelastet, Batterien wirtschaftlicher gesteuert und dezentrale Anlagen zu virtuellen Kraftwerken gebündelt werden.
Jetzt gibt es ja, wie wir wissen, keine Chance ohne Risiko. Wie sieht es bei künstlicher Intelligenz aus in dem Bereich? Wo liegen da Risiken?
Ja, die Autoren bleiben schon vorsichtig. KI in physischen Systemen ist komplexer als in rein digitalen Anwendungen. Außerdem braucht KI selbst viel Energie. die Internationale Energieagentur erwartet, dass sich der Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 mehr als verdoppelt. KI ist dabei ein wichtiger Treiber.
So, wir bleiben mal noch ein bisschen beim Thema Risiken, und zwar bei Klima- und Naturrisiken. Da haben jetzt die EZB und die EIOPA davor gewarnt, dass die weiter ernst genommen werden müssen. Was ist denn die wichtigste Botschaft an die Banken und Versicherer von diesen Institutionen?
Ja, die zentrale Aussage war, Klimarisiken sind Finanzrisiken. Frank Eldersen von der EZB und Petra Hielkämer von der EIOPA sagen, dass es nicht um politische Moden geht, es geht um klassische Risikosteuerung. Banken und Versicherer müssen verstehen, wie Klima- und Naturrisiken ihre Geschäfte betreffen.
Was heißt das denn konkret für die Finanzbranche? Was sollte sie jetzt machen?
Also Banken müssen Klima- und Naturrisiken erkennen, bewerten und steuern. Die EZB hat dazu bereits 2020 Erwartungen formuliert, später Aktionspläne eingefordert, Prüfungen durchgeführt und Fristen gesetzt. Versicherer wiederum sind zusätzlich über die Risiken betroffen, die sie versichern. Wetter- und Klimaereignisse können Schäden, Preise und Rückstellungen verändern.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt seit 2020 die ersten Erwartungen. Also das Thema ist jetzt durchaus schon einige Jahre im Schwange. Wie weit ist denn die Branche?
Ja, es gibt schon Fortschritte, aber sehr unterschiedliche Fortschritte. Bei Versicherern sind Klimarisiken stärker in den eigenen Risiko- und Solvabilitätsbewertungen angekommen. Bei Naturrisiken steht die Arbeit dagegen noch am Anfang. Die Aufseher betonen, Komplexität kann kein Grund sein, das Thema aufzuschieben.
Es ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, welche Daten habe ich verfügbar? Wie sieht es denn aus in dem Bereich?
Klar, das ist immer ein Problem. Unternehmen, Investoren und Aufseher brauchen verlässliche und vergleichbare Informationen. Historische Daten reichen dafür nicht aus. Nötig sind Szenarioanalysen, neue Datenquellen und nach vorne gerichtete Einschätzungen. Gleichzeitig sollen Berichtspflichten sinnvoll bleiben und nicht unnötig belasten.
Und dann gibt es noch eine ganz spannende Initiative unter dem Punkt S in ESG. Die Deutsche Börse will einen neuen Index etablieren, bei dem der Frauenanteil in Vorstand und Aufsichtsrat eine entscheidende Rolle spielt. Das ist dann der DAX Women Leadership Index. Wolf, was hat es denn damit auf sich?
Der Index ist eine neue Benchmark der deutschen Börsetochter Stocks. Er umfasst deutsche Unternehmen mit einem besonders hohen Frauenanteil in Vorstand und Aufsichtsrat. Damit richtet er sich an Anleger, die Geschlechterdiversität bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen wollen.
Und welche Unternehmen und wie viele werden da aufgenommen?
Der Index umfasst beispielsweise 20 Unternehmen aus dem HDAX. Dazu gehören Werte aus DAX, MDAX und TecDAX. Entscheidend ist der durchschnittliche Frauenanteil in Führungspositionen und im Aufsichtsrat.
Jetzt kann man sich ja fragen, warum diesen Index und warum gerade jetzt?
Gute Frage. Die Deutsche Börse sieht Geschlechterdiversität als Teil ihrer eigenen ESG-Aktivitäten. Stocks will dafür eine transparente und regelbasierte Benchmark schaffen. Stocks sagt, Frauen im Vorstand können echten unternehmerischen Mehrwert schaffen und seien kein bloßes Nice to have.
Und lässt sich schon ungefähr einschätzen, was das dann aus Anlegersicht bedeutet?
Investoren bekommen damit natürlich die Möglichkeit, Geschlechterdiversität systematisch in deutschen Aktien abzubilden. Historische Berechnungen vom März 2018 bis April 2026 zeigen, der Index hätte den DAX annualisiert um 3 Prozentpunkte geschlagen. Das ist aber keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Da schauen wir doch mal, was das in ein paar Jahren bringt. Vielleicht sind wir dann schlauer. Ich danke dir erstmal herzlich für die Einschätzung. Das war die Stimme von Wolf Brandes. Schön, dass du dabei warst. Danke dir.
Danke.
Und Ihnen kann ich noch für den Terminkalender mitgeben, dass am 23. Juni der Bankentag der Börsenzeitung stattfindet, hier bei uns in Frankfurt. Wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie da sehen, und die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren, die gibt es am 11. Juni. Dann ist mein Kollege Franz Kongbui für Sie da. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder mit einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.